Ihr habt mir das Thema gestellt, dass es um das Gesetz gehen soll. Und das finde ich ein ganz wunderbares und auch sehr wichtiges Thema. Und ein Thema, was auch nicht ganz einfach ist. Aber wir haben ja die Bibel. Und es gibt nichts Schöneres, als die Bibel zu studieren. Ich habe das als Beruf. Ich kann jeden Tag Gott danken für so einen wunderbaren Beruf. Aber ihr könnt das auch. Und heute machen wir es gemeinsam. Und als Text für diese Predigt schauen wir an, was in der Apostelgeschichte Kapitel 10 steht. Ich lese einen Abschnitt aus diesem Kapitel von Vers 27 beginne ich. Dazwischen werde ich einige Verse überspringen bis zum Vers 48. Kapitel 10 von Vers 27 beginne ich. Und wir werden immer wieder auf diesen Abschnitt zurückkommen, sodass ich euch empfehle, die Bibel da aufgeschlagen zu haben. Dann könnt ihr immer sehen, wie dieser Bericht weitergeht. Apostelgeschichte 10 von Vers 27 ab. Und während er mit ihm redete, also Petrus mit dem Hauptmann Cornelius, davon ist hier die Rede, während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihm: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich auch nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Petrus sagt das zu der versammelten Gemeinde, zu der versammelten Gruppe im Hause des römischen Hauptmanns Cornelius. Cornelius berichtet kurz von der Vision, die ihn dazu gebracht hat, den Petrus holen zu lassen, und von den Erfahrungen unterwegs. Und dann lese ich weiter von Vers 34. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe des Johannes, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit seinem Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi, und da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Wir lesen hier, dass Petrus in das Haus des Cornelius kommt. Cornelius, wer war das? Das ist ein römischer Hauptmann, der ungefähr so zwischen 80 und 100 Soldaten befehligt. Und das ist eine Legion, also ist Teil einer Soldatenlegion, die in Judäa stationiert ist, und zwar um die Macht der Römer in dieser Provinz durchzusetzen. Und Caesarea, wo dieser Hauptmann Cornelius lebt, das war das Hauptquartier dieser römischen Soldaten. Da lebt also auch der Cornelius. Es wird uns am Anfang des Kapitels 10 noch von Cornelius gesagt, dass er der Hauptmann der italienischen Hundertschaft war. Also wahrscheinlich waren seine Soldaten alles Soldaten aus Italien gekommen. Während die Mehrheit der römischen Soldaten irgendwo von irgendwelchen Völkern zusammengekaufte Legionäre waren. Das müssen gar nicht Römer sein, die kriegen Geld dafür, damit sie für die Römer kämpfen. Aber diese 100 Leute oder 80 Leute, die er befehligt, die waren aus Italien, sozusagen aus dem Zentrum der römischen Macht gekommen. Das sind sozusagen die Besseren, ja, die erste Garnitur. Und er als Offizier für diese Truppe hatte dann auch einen etwas höheren Rang. Cornelius hatte seinen Haushalt, seine Familie mit in Caesarea, er lebte dort, und zu einem Haushalt gehörten damals mehr als Frau und Kinder, sondern dazu gehörten vielleicht Verwandte, die mitgekommen waren. Dazu gehörten auf jeden Fall Sklaven und andere Abhängige, die auch mit im Haus lebten und unterstellt waren dem Hausherrn. Also rechnet so ungefähr mit 20 Personen, die zum Haushalt des Cornelius gehörten. Das ist schon ein großes Haus. Und dann hat er noch viele Freunde eingeladen. Natürlich, ich könnte mir denken, seine Adjutanten, irgendwelche Wache, vielleicht auch noch andere Offiziere, mit denen er zusammenzuarbeiten hatte und die sich interessierten. Dass diese Versammlung zustande kam, hatte eine ganz ungewöhnliche Vorgeschichte, die uns auch erzählt wird und die Cornelius dann hier kurz rekapituliert. Er hat gefastet und hat gebetet, denn er gehört zu denen, die oft in die jüdische Synagoge gehen, obwohl er kein Jude ist. Und er hat von Gott ein Gesicht bekommen, dass er den Petrus holen soll, und das hat er dann auch gemacht. Petrus hat auch eine Vision, das gehört auch zu dieser Vorgeschichte, damit er überhaupt hinkommt, weil er sonst wahrscheinlich gesagt hätte, das ist ein Heide, da gehe ich nicht hin. Und so kann man sagen, die ganze Versammlung war eine Initiative Gottes. Und jetzt kommt die entscheidende Botschaft. Und Lukas, der uns das aufgeschrieben hat, schildert uns dann in Kurzfassung, was Petrus gepredigt hat. Stellt euch vor, die Situation. Da sitzen sie nun alle, vielleicht 40 Leute oder 50, eng gedrängt in dem Haus, in allen Ecken und Nischen oder wahrscheinlich ja noch im Garten und warten auf Petrus. Man hatte keine Uhr. Man hat auch nicht eine Uhrzeit verabredet, so wie wir sagen, Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Sondern man sagt, wir holen den Petrus und na, wie lange wird der brauchen? Der geht ja zu Fuß. Ja? Und das ist nicht so, dass man das an einem Tag schaffen kann. Also braucht er 2 Tage, braucht er 3 Tage, na so ungefähr. Und jetzt sind die da und jetzt warten die. Und da warten die nicht eine halbe Stunde, sondern zwischen einem halben Tag und einem ganzen Tag. Was machen die eigentlich inzwischen? Ja, die essen und die reden miteinander und sind gespannt, was da wohl kommen soll. Große Erwartung. Und dann auf einmal kommt Unruhe auf und es heißt, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Petrus und seine Delegation. Und da stelle ich mir vor, wie sie alle da sitzen. Jetzt verstummen die Gespräche, alle rücken nochmal die Uniform zurecht. Sie hatten sicherlich ihre Degen umgeschnallt, weil sie als Offiziere ja auch was bedeuten sollen. Und der Hausherr eilt hinaus, um die Delegation zu begrüßen. Und ein Raunen geht durch die Menge und alles heißt, er kommt, er kommt. Noch nie war ein Jude im Haus dieses römischen Hauptmanns. Noch nie. Das waren ja die Heiden. Die Juden haben das abgelehnt. Und die Römer wussten das. Das sind Unreine. Unrein wie zum Beispiel ein Hund oder ein Schwein. Oder wie ein Toter. Wenn man den anfasst, muss man sich erst mühsam wieder reinigen. Ja? Und wenn man zu einem Heiden Berührung hatte, ist das also auch ein großes Hindernis. Und das gehört sich nicht. Man soll damit nichts zu tun haben. Stellt euch mal vor, der Hauptmann Cornelius war einer, der öfter in die Synagoge ging. Ja, wird uns gesagt, dass er ein Gottesfürchtiger war. Und das ist so eine typische Bezeichnung für die, die nicht Juden sind und trotzdem immer mal wieder in die Synagoge gehen. Was denkt ihr, wie der sich gefühlt hat, wenn er in die Synagoge kommt? Der Unreine. Alle Leute sagen, ja, schön, dass er kommt. Ja, unser jüdischer Glaube ist offenbar attraktiv für ihn, sonst würde er ja nicht kommen. Aber er ist eine Ausnahme. Es gibt ein paar, die haben ein Interesse am jüdischen Glauben, aber das ist eine absolute Ausnahme. Es wird gesagt im Kapitel 10, Vers 2, der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Das ist also einer, von dem man Gutes sagt. Und die Juden sagen etwas Gutes von ihm. Aber das ist die Ausnahme. Normalerweise sind die Heiden unrein und zu betrachten wie Hunde oder Schweine. Ich stelle mir das ungefähr so vor, dass jemand sagt, ja, mit den Ausländern, die zu uns kommen, das wollen wir eigentlich nicht. Aber ich kenne einen. Ich bin vielleicht sogar verwandt mit einem oder irgendwie, ja. Und der ist in Ordnung. Wie fühlt man sich, wenn man in eine Gemeinschaft kommt und gesagt, eigentlich, aber du bist in Ordnung. Als Ausnahme. So muss es dem Cornelius gegangen sein, wenn er in die Synagoge geht. Wenn man so ausgegrenzt ist, aber trotzdem das Gefühl hat, naja, mit mir machen sie mal eine Ausnahme. Ich gehöre nicht richtig dazu, aber bei mir drücken sie die Augen zu. Ganz besonders streng war diese Ausgrenzung beim Essen. Essen ist ein sehr wesentlicher sozialer Akt. Also man isst nicht nur, um satt zu werden, sondern um ein Miteinander zu pflegen. Und niemals war Cornelius bei einem Juden eingeladen. Niemals. Und auch er hatte niemals Juden zu Gast. Essen miteinander geht gar nicht. Man kann sich schon mal begegnen. Man begegnet sich sowieso auch auf der Straße oder irgendwo. Aber das Essen, das gemeinsame Essen, das wurde strikt verweigert. Ein bisschen kennen wir das ja auch. Ja? Stellt euch vor, ihr seid bei jemandem eingeladen. Und es gibt einfach nichts Vegetarisches. Das ist doch eine schwierige Situation. Ne? Man sagt dann, ja, sie haben nicht an mich gedacht. Ja, ich bin zwar eingeladen, aber eigentlich gehöre ich nicht so richtig dazu. Und das ist schwierig. Gerade beim Essen macht das was aus. So ist das einfach bei uns Menschen. Oder umgekehrt kann das ja auch so sein. Ja? Wenn ihr eingeladen seid und ihr seid nicht Vegetarier und ist ja kein Problem, vegetarisch zu essen ist auch schönes, aber trotzdem, wenn so dann das Gespräch drauf kommt und sagt, ach, du bist noch nicht Vegetarier? Noch nicht. Ja, versteht ihr, was das macht? So ähnlich müsst ihr euch das bei dem Cornelius vorstellen. Solche ausgrenzenden Erfahrungen sind für alle Anwesenden präsent. Alle, die dort versammelt sind, erleben das. Cornelius mit seinem Haus, also mit Angestellten, Kinder, Familie, ungeordnete Soldaten, geht in die Synagoge und alle haben dieses Gefühl, wir gehören nicht richtig dazu. Sie haben zwar den Glauben angenommen, sie glauben an Gott, heißt es, er ist gottesfürchtig. Er betet ja auch, ja? Und er betet zu dem Gott, den die Juden verkünden, aber er gehört eben doch nicht richtig dazu. Die Juden haben vielleicht gedacht, ja, warum betet er zu unserem Gott und isst noch Schweinefleisch? Warum betet er zu unserem Gott und arbeitet am Sabbat als Soldat. Das ist noch nicht richtiger Glaube. Ja? Den Glauben nimmt er zwar an, aber ganz übertreten zum Judentum, das macht er nicht. Er ist sozusagen in einer Übergangsphase, er ist ein Neuling. Ja, er guckt mal schon rein, aber noch nicht so richtig. Ich habe neulich einen Besuch gemacht in einer Gemeinde, kannte die Geschwister gar nicht. Und da sprach ich mit jemandem und diese Person sagte mir, ich gehöre ja noch nicht lange zur Gemeinde, ich bin auch nicht in dieser Gemeinde aufgewachsen. Da habe ich gedacht, warum sagt sie mir das? Was ist das für ein Empfinden? Ich gehöre noch nicht so dazu wie die anderen. Und war auch so ein Gefühl eines Defizits. Ja, ich weiß noch nicht so viel und bin noch neu. Oder gehöre ich nicht richtig dazu? Ich habe von so vielem keine Ahnung, so ein Minderwertigkeitskomplex. Es muss doch da irgendwie so ein Klima geben, dass jemand, der nicht in diese Gemeinde hineingeboren wurde und darin aufgewachsen ist, immer eine gewisse Unterlegenheit spürt. Wie kommt das? Ja, das ist so eine Situation. Und in diese Situation nun kommt der Petrus und sagt, ihr wisst, wie unerlaubt es ist, einem jüdischen Mann sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Es ist einem jüdischen Mann nicht erlaubt. Das galt als Götzendienst. Ja, das ist eine Art Anerkenntnis oder Zugeständnis an Menschen, die andere Götter anbeten. So hat man das verstanden. Die Begründung für dieses Ausgrenzende, für diese Erfahrungen, die da Cornelius und seine Leute immer wieder machen mussten, wenn sie in die Synagoge gehen, die Begründung war das Gesetz. Man stellte sich das so vor. Gottes Gesetz, das ist wie ein Paket von Ordnungen und diese Ordnungen sind universal. Die gelten immer überall und zu allen Zeiten. Was Gott gesagt hat, ist ewig und zwar so ewig wie die Gesetze der Natur. Die sind ja auch überall gültig. Ist ja nicht bloß bei uns, dass das, was ich loslasse, nach unten fällt. Das gilt einfach immer. Und weil Gott der Herr der Welt ist, so gilt das, was er einmal gesetzt hat, immer und überall. Diese Idee kommt aus der stoischen Philosophie, das haben die auch so gedacht. Die haben also auch die Ordnungen der Welt und die Gesetze der Natur gewissermaßen als ein Paket angeguckt und festgestellt, so hat Gott das weise geordnet, so muss das sein. Zum Beispiel auch die Sklaverei gehörte zu diesen Ordnungen. Hat Gott weise geordnet, so muss das sein. Was Gott geboten hat, das gilt überall und immer. Und nun ist die Frage, was hat er denn geboten? Und darüber war natürlich immer wieder Streit. Muss man das so machen oder kann man das auch anders verstehen, was Gott gesagt hat? Ist es erlaubt zu essen? Ein Beispiel, die Juden sagen, man muss vor dem Essen die Hände waschen. Das ist eine solche Regel. Steht auch in den Mosebüchern. Die Mosebücher als ganzes Paket sind das Gesetz, also auch einschließlich der Geschichten, die im ersten Buch Mose stehen. Das ist auch Gesetz, ja? Das gehört alles zusammen. Und alles, was dort steht, muss man also so machen. Und die einen sagen, man muss die Hände waschen. Die anderen sagen, man muss sie abspülen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, ja? Dass man so übergießt. Das ist die richtige Form. Und andere haben gesagt, nee, das reicht gar nicht. Man muss sich ganz baden. Es gab eine große jüdische Gruppe, die sich vor dem Essen, vor der Hauptmahlzeit, ganz gebadet haben. Um für die Mahlzeit, die ja auch ein Akt war, wo man gewissermaßen Gott gegenwärtig dachte, rein zu sein. Und so waren die Ansichten unterschiedlich. Und jeder hat gedacht, er macht das richtig und sagt, das müssen alle jetzt so machen. Aber es machten ja nicht alle, sondern jeder macht es ein bisschen anders. Und so gibt es ja auch heute immer wieder Diskussionen darüber, wie man es halten soll. Also nehmen wir mal als Beispiel, dass wir als Christen als Adventisten den Sabbat halten, das ist unbestritten. Aber wie genau mache ich das? Was geht da und was geht nicht? Ja, das ist immer wieder auch eine Frage, worüber man diskutiert und meint, so wie ich das sehe, müssten das eigentlich alle machen. Und so eine Vorschrift Gottes hat damals die Welt in zwei Teile geteilt. Die einen, die es tun, und die anderen, die es nicht tun. Und dazwischen gibt es nichts. Entweder machst du es oder lässt es bleiben. Und der gotteszürchtige Hauptmann, der betet und glaubt und Gutes tut, aber nicht alles hält, was Gott geboten hat, wenigstens in der Perspektive der Juden in der Synagoge, der war wie auf einer Zwischenstufe. Und die Frage war dann einfach, irgendwann muss der sich entscheiden. Irgendwann muss er es ganz machen oder gar nicht. So dazwischen kann nicht richtig sein und kann auch nicht für immer bleiben. Manche leben halt noch nicht so, wie es richtig ist, wie Gott es will. Aber irgendwann muss sich jeder Mensch entscheiden. Irgendwie gibt es das ja bei uns auch. Und daraus entstand ein beständiger Druck für den Hauptmann, für den Cornelius. Immer wenn der irgendwo in der Synagoge auftauchte, dann wusste er, die denken jetzt von mir, ich bin auf der halben Strecke. Ich bin noch nicht richtig dazugehörig. Ja, ich glaube schon, ja, ich bete auch, aber das reicht nicht. Wann endlich machst du ganze Sache? Und jetzt kommt der Petrus zu ihnen ins Haus. Und was macht er? Er predigt von Jesus. Die Predigt, die Petrus hält, war viel länger, als sie uns hier aufgeschrieben ist. Ist klar, ja, wenn wir die lesen, dauert die vielleicht 2-3 Minuten und der wird wahrscheinlich 2 Stunden gesprochen haben. Das ist uns nicht alles überliefert, muss ja auch nicht sein, sondern Lukas, der uns das aufgeschrieben hat, formuliert sozusagen die Stichpunkte, die wichtigsten Inhalte dieser Predigt und hebt natürlich das an diesem Tag für Cornelius Wichtige hervor. Und da will ich euch jetzt sagen, was mir bei dieser Predigt des Petrus aufgefallen ist. Das Erste, was Petrus diesen Leuten sagt, nachdem er eine Einladung gegeben hat, heißt, er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist der Herr über alle. Er hat Frieden verkündigt. Also Gott hat durch Jesus Frieden ausrufen lassen. Und wie klang das wohl in den Ohren dieser Zuhörer? Der Römer Cornelius und sein Anhang und der Jude Petrus und seine Delegation. Er war ja nicht alleine gekommen. Die römische Propaganda, und für die stand ja der Cornelius, die römische Propaganda war, die Römer bringen den Frieden. Der Kaiser Augustus, der schon lange tot war, der hat der Welt den Frieden gebracht, so wie ein Heilsbringer. Und Petrus sagt, Gott hat Jesus geschickt, den Frieden zu bringen. Denn die Römer haben den Frieden gebracht, wie sie sagen. Sie haben sogar in Rom einen Altar, eine heilige Stätte aufgestellt, den sogenannten Friedensaltar, den gibt es heute noch zu sehen, für den Kaiser Augustus, der der Welt den Frieden bringt. Aber es war doch kein Friede. Es war überall Kampf und Krieg. Und da, wo Ruhe war und kein Kampf, da waren die Menschen unterdrückt und es gab auch keinen Frieden. Und jetzt kommt Petrus und sagt, Jesus ist der, der den Frieden bringt. All die Morde, die Anschläge, die Kriege in der Welt, all das bringen nicht die Menschen zur Ruhe und zum Frieden, sondern das macht Jesus. Caesarea war das Hauptquartier der römischen Macht. Caesarea war die Stelle, wo die Römer präsent waren und wo die gegen die Römer kämpften, unter den Juden und anderen, Anschläge verübten. Stellt euch sowas vor, wie solche Frontstadt, wie vielleicht Donetsk in der Ukraine oder Aleppo in Syrien, solche Frontstädte, wo es immer kracht. Und die Römer sagen, wir bringen den Frieden. Und Jesus sagt, Petrus sagt, dass Jesus den Frieden bringt. Das ist wie Bürgerkrieg unter der Decke, unter dem Druck römischer Besatzung. Und dann wird von Frieden gesprochen. Wie klang das in den Ohren des römischen Hauptmanns? Jesus wird dann weiter erzählt, was er gemacht hat, angefangen von Galiläa und so weiter. Da steht, Vers 38, der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Jesus hat Gutes getan. Und das ist sehr allgemein. Und dazu gehört die Zuwendung zu den Armen und zu den Hungrigen und die Segnung der Kinder. Das ist alles Zuwendung zu den Menschen. Die Besuche bei Zachäus oder bei Simon dem Aussätzigen oder die Heilung von Kranken. Auch Nichtjuden wurden von Jesus geheilt. Und Petrus fügt hinzu, er hat vom Teufel Überwältigte befreit. Das sind die Besessenen, nicht wahr? Das ist sehr konkret. Nach dem ganz Allgemeinen, er tut Gutes, wird eine Sache konkret gemacht, nämlich er treibt die bösen Geister aus, er heilt die, die vom Teufel gefangen gehalten waren. Warum nimmt er denn das heraus? Er hätte ja auch sagen können, er hat viel Gutes getan, unter anderem die Menschen satt gemacht, die Hunger hatten. Wäre ja auch richtig gewesen. Ich denke, er nimmt das heraus, wo Jesus das gemacht hat, was eine Grenze überschritten hat. Also Kinder zu segnen oder Kranke zu heilen, jüdische Kranke zu heilen, das war willkommen. Das haben andere auch versucht. Aber da, wo die Grenze zum Bösen war, da ist eine absolute Grenze. Und Jesus überschreitet die und holt die Besessenen ins Gottesreich. Er geht zu den Unreinen, denn die waren unrein. Er geht zu den Gaunern, zu den Zöllnern, da haben sich schon die Juden aufgeregt, ne? Erinnert euch. Er geht zu den Steuereintreibern. Er geht sozusagen auf die falsche Seite. Jesus geht auf die falsche Seite, indem er dahin geht, wo die Unreinen oder die Ausländer oder die sind, die gar nicht dazugehören, weil sie vom Teufel besessen sind. Jesus ist nicht nur ein Wohltäter, sondern auch einer, der über die Grenze schreitet. Gott selbst ist einer, der über die Grenze schreitet. Das wird ihm ja klar. Und das heißt für den Hauptmann und seine Leute, Gott ist einer, der zu euch kommt, wo alle anderen vorher Halt machen und sagen, nee, das geht nicht. Einer, der zu euch kommt. Und deswegen sagt ja auch Petrus, eigentlich darf ich das gar nicht zu euch kommen. Und Gott hat mir gezeigt, ich soll zu euch kommen. Gott überschreitet die Grenzen, die Menschen ziehen und kommt. Kommt zu uns. Dann ist mir noch etwas aufgefallen in diesem Abschnitt, in dieser Predigt des Petrus. Da heißt es, er ist der Herr über alle, Jesus. Der Barmherzige ist der Richter über alle, für Lebende und Tote. Das bildet wie eine Art Rahmen um die ganze Predigt. Am Anfang heißt es, Jesus ist der Herr über alle. Und am Ende dieser Predigt heißt es, er ist der Richter über die Lebenden und die Toten. Und das sind natürlich immer alle. Und dazwischen kommt ein paar Mal das Wort alle. Er hat zum Beispiel alle gesund gemacht. Oder jeder, der an ihn glaubt und empfängt Vergebung. Oder der Heilige Geist fiel auf alle, die dem Wort zuhörten. Diese Betonung des alle in diesem Abschnitt, denke ich mir, ist kein Zufall, sondern das ist ein Gestaltungsmittel, was uns den Kern des Gedankens deutlich macht. Das ist der Schwerpunkt, den Petrus in seiner Predigt setzt. Und Lukas unterstreicht das in seiner Kurzfassung. Gott sieht die Person nicht an, welches Volk oder welche Richtung oder welches Geschlecht und welche Rasse und welche Tradition. Das ist nicht wichtig, sondern Gott ist für alle. Ihr gehört auch dazu. Ihr Juden gehört dazu und ihr Römer seid Gott auch willkommen. Und ihr, die ihr noch nicht so weit seid, seid willkommen und nicht ausgegrenzt. Auf Gottes Seite sind eben nicht nur die, die so leben, wie sich andere das denken. Oder wie sie es in Israels Heiliger Schrift lesen. Diese Öffnung ist von den Propheten längst angekündigt. Auch das betont Petrus, wenn er sagt, im Vers 43, von diesem bezeugen alle Propheten und durch seinen Namen alle, die an ihn, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Also das ist jetzt nichts Neues oder was Menschen einfach mal einführen, sondern das ist in den Propheten längst vorausgesagt und von Gott so geplant. Also die Propheten bezeugen diese Öffnung für alle. So wollte es Gott von Anfang an und so wollte es Gott in Jesus erfüllt sehen. Und Jesus hat erfüllt, was die Propheten angekündigt haben. Es ist also jetzt wahr geworden, was Gott vorhatte. Das heißt doch aber eigentlich, das, was die Juden gemacht haben und auf das Gesetz zurückgeführt haben, ist gar nicht so universal. Jedenfalls das, worum es ihnen dabei ging. Also die Römer hören, wir müssen gar nicht so werden wie sie, um bei Gott angenommen zu sein. Auch die, die nicht so genau so glauben, sind bei Gott willkommen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für die römischen Hörer bedeutet? Das wäre so, als ob man eine Absperrung wegräumt. Ja? Erst heißt es immer, na, ihr seid noch nicht dazugehörig. Ja? Ich gehe einen Schritt mit euch, aber nur ist Schluss. Da müsst ihr erst noch ganze Juden werden. Also zum Judentum übertreten, mit allem, was dazugehört, Beschneidung und alles, was man dann machen muss. Und dann gehört ihr dazu. Und jetzt wird diese Absperrung weggeräumt und man darf einfach hinein zu Gott. Ich stelle mir das so vor, als wenn jemand ein tolles Fußballspiel sehen will und da stehen sie Schlange und dann muss man seine Karte zeigen und wer keine hat, kommt nicht rein und plötzlich nehmen sie die Absperrungen weg und jeder kann rein. Einfach so. Was wäre das? Oder stell dich vor, wollt ein Studium machen und es gibt Numerus Clausus und da muss man erst das und das und das alles erfüllen, damit man überhaupt eine Chance hat. Und plötzlich wird das abgeschafft und für jeden ist es offen. Das wäre schon was. Wie viel Stacheldrahtzäune und Absperrungen gibt es in dieser Welt? Aber das ist doch ein schwieriger Gedanke, nicht wahr? Also, da war ja nicht nur der Cornelius da, sondern es war ja auch die Delegation, die mit Petrus gekommen ist. Also alles Juden, ja? Und die hören ja auch zu. Und was denken die denn jetzt? Die sagen, ja, soll denn Gottes Gesetz nicht mehr gelten? Was soll denn das heißen? Ist das denn egal, wie man lebt? Nein, das ist nicht egal. Das sagt ja auch Petrus gar nicht. Sondern er sagt, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. Das ist ja nicht jeder, sondern wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Oder in Vers 43, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, gerettet werden, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Also Gott fürchten und Gerechtigkeit wirken, das macht ja Cornelius. Das macht er schon. So wird er nämlich in Vers 2 vorgestellt in diesem Kapitel. Da heißt es ja, er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, das heißt Gott fürchten. Und er gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Dem Volk Almosen geben, das ist Gerechtigkeit üben. Das ist einfach was tun. Und zwar Glaube tätig, nicht etwa nur irgendwas im Kopf. Ja? Das ist Aktivität. Und zwar auch für den Mitmenschen. Also, was heißt das? Wer ist denn nun Gott angenehm? Wer irgendwas macht? Nein, das sagt Petrus gar nicht. Sondern es gibt eigentlich zwei Hauptaussagen, die beachtet werden müssen und auf die es ankommt. Aus dem Glauben heraus, nämlich einmal Gott fürchten. Und das würde ich sagen, ist das, was Jesus mal zusammengefasst, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und aller Kraft. Ja? Und das andere ist Gerechtigkeit üben. Und das ist das, was Cornelius macht, wenn er Almosen gibt und Gutes tut und mit seinen Leuten anständig umgeht, was auch nicht selbstverständlich ist. Und das, was er macht und was Jesus zusammenfasst und sagt, und deine Nächsten liebe wie dich selbst. Das ist auch eine Bedingung, die drinsteckt. Und wir sagen ja auch, in den 10 Geboten gibt es so einen Teil, wo es um die Beziehung zu Gott geht und einen Teil, wo es um die Beziehung zu Mitmenschen geht. Das ist also nicht weg, ja. Aber die einzelnen Dinge, die dann die Juden noch gemacht haben und die auch aus den Geboten abgeleitet wurden, wie zum Beispiel mit einem Heiden essen des Götzendienst, das ist eine andere Frage. Und da wird plötzlich eine Tür geöffnet. Es kommt also auf den Glauben an. Und zwar einen Glauben, der Gott ehrt und den Menschen dient. Und das hat sicherlich Petrus in seiner Predigt ziemlich genau erklärt. Das macht Lukas in seiner Kurzfassung nicht. Er gibt da nur so ein paar Stichworte. Also Jesus wurde ans Holz gehängt und er wurde wieder auferweckt am dritten Tag. Das sind alles so Stichworte, über die er eine ganze Predigt gehalten hat, was Jesus getan hat und was das für die Menschen bedeutet, wer ihm folgt und ihm gehorcht. Das kann Lukas weglassen, weil er das in seiner Gemeinde als bekannt voraussetzt. Er hat auch über Sünde gesprochen in dieser Predigt, hat Lukas auch weggelassen, aber er hat das Stichwort gebracht, der wird Vergebung der Sünden empfangen. Also muss ja von Sünde auch gesprochen worden sein. Es ist also nicht egal, was man tut. Wer glaubt, und zwar so glaubt, wie Cornelius schon lebt, gottesfürchtig und menschenfreundlich, solche nimmt Gott an, weil er vergibt. Weil er vergibt, auch was schief ging. Und weil er eine Offenheit hat für Menschen, egal aus welcher Ecke und welcher Tradition sie kommen. Könnte man aber trotzdem fragen. Also ich versetze mich jetzt in die Lage der jüdischen Zuhörer, die ja eigentlich mit dem Gesetz gelebt haben die ganze Zeit. Da könnte man doch trotzdem fragen, ja, worum gibt es denn dann die vielen Gesetze? Die haben sich die Juden doch nicht ausgedacht. Die haben sie doch abgeleitet aus der Heiligen Schrift. Wenn man sagen würde, das ist euers, dann würden die sagen, nein, das steht hier. Warum gibt es die dann? Und bei uns gibt es ja auch vielerlei Dinge, über die man auch streiten kann, ja, also zum Beispiel Essensfragen oder Festenzeiten oder ja, Gottesdienstordnung oder Musikstil und man kann ja über ganz vieles streiten. Was ist denn dann der Sinn dieser Sachen? Und da fiel mir noch etwas in diesem Kapitel auf, das ich euch sagen muss. Wir hatten festgestellt, es wird hier in diesem Kapitel so wie ein Rahmen um das Ganze und zwischendurch wiederholt das Wort alle gebraucht. Für alle. Und das ist sehr inklusiv. Aber es gibt eine Stelle, da ist es gar nicht inklusiv. Warum nicht? Und zwar in Vers 40, 41. Erst heißt es da, ihn hat Gott auferweckt und offenbar werden lassen. Ja. Und dann Vers 41, nicht dem ganzen Volk. Huch, nicht für alle? Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott vorher erwählten Zeugen uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben. Nicht für alle. Und er hat uns geboten, eine Ordnung, die Gott gegeben hat, er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten verordnet ist. Er hat uns etwas geboten. Hier gibt es also sozusagen, ich würde sagen, ein Gesetz, ein Gebot, das nicht für alle ist. Ein Gebot für die, die Gott ausgesucht hat, damit sie die Auferstehung Jesu bezeugen. Und deswegen ist er ihnen auch erschienen. Er ist nicht allen erschienen. Das Gebot Gottes, was die bekommen haben, ist genauso verbindlich wie alle Gesetze Gottes sonst. Das ist nicht etwas, wo die sagen können, oh, das ist nicht so wichtig, 10 Gebote halten reicht. Nein, nein. Sie haben einen ganz speziellen Auftrag und der ist nicht allen gegeben und sie müssen da auch besondere Vorschriften beachten. Eigentlich ist das ja fürs Leben was ganz Normales, ne? Es gibt nicht eine Vorschrift, was wir Menschen anziehen müssen. Und wir sind alle unterschiedlich gekleidet und das ist gut so. Das ist in Ordnung. Aber es gibt Situationen, wo bestimmten Leuten ihre Kleidung vorgeschrieben ist. Wenn ich zum Beispiel als Polizist auf Streife gehe und nicht als Ziviler auftreten soll, dann muss ich eine Uniform anziehen. Das ist nicht meine Freistellung. Ich kann da nicht sagen, ach nee, andere Leute laufen auch andersrum, ich brauche das nicht. Wenn man einen besonderen Auftrag, einen besonderen Dienst hat, ist auch eine besondere Kleidung vorgeschrieben. Und da gibt es viele Beispiele, das ist nur ein Beispiel. Jeder ist frei zu lernen, was er will, auch nichts zu lernen kann man sich auswählen, obwohl das nicht so gut ist. Aber wenn jemand Arzt werden will oder Ärztin, dann ist genau vorgeschrieben, was er lernen muss und welche Prüfungen er machen muss. Das gilt nicht für alle, aber für die, die Arzt werden wollen, gilt es unbedingt. Und die können da nicht sagen, ach nein, andere müssen es ja auch nicht lernen, ich mache das nicht. Das geht nicht. Ihr seht also, wir haben in unserem Leben viele Vorschriften und Gesetze, die sehr verbindlich sind, die man nicht abschütteln kann, die aber nicht allen gelten, sondern speziell Leuten, die einen besonderen Auftrag oder Dienst haben. Wir finden das ganz in Ordnung, dass das so ist. Das leuchtet uns ja irgendwie ein, ja, dass wir sagen, bei den Ärzten kann ich das verstehen. Ich möchte ja auch nicht behandelt werden von einem, der nichts gelernt hat. Oder bei Polizisten oder wenn ein Richter auftritt und eine Robe anzieht bei den oberen Richtern oder so. Ja, das ist eben so. Und das müssen die auch. Wir finden das also im Grunde ganz in Ordnung, dass es Gründe gibt, dass jemand bestimmte Vorschriften beachten muss, die nicht für alle gelten. So war das damals auch, für die Priester zum Beispiel. Das, worum die aber hier gestritten haben, war zum Beispiel auch die Beschneidung. Und Gott hat die Beschneidung geboten, das haben sich die Menschen nicht ausgedacht. Aber er hat sie geboten für eine bestimmte Gruppe von Menschen, für ein Volk, und hat ihnen noch andere Regeln gegeben, bestimmte Vorschriften des Jahresablaufs, Festzeiten und alles Mögliche, und hat das speziell für sie gemacht, weil sie einen besonderen Auftrag hatten. Also es hängt auch von dem Auftrag ab, was man zu beachten hat und was nicht. So wie zum Beispiel eine Amtskleidung einem bestimmten Auftrag entspricht und nicht jeder das anziehen muss und auch nicht sagen darf, alle müssen so rumlaufen. Gott kann in seiner Souveränität eine Gruppe von Menschen, denen er einen bestimmten Auftrag gibt, so führen, dass bei ihnen eine bestimmte Speise gilt oder eine bestimmte Art zu leben gilt. Und wenn die das machen, machen die das richtig. Die müssen das so machen. Und wenn andere das nicht so machen, machen sie es auch richtig. Denn sie sind ja nicht in dieser Gruppe. Und das ist es, was die Juden lernen mussten. Auch die, die mit Petrus gekommen waren, Petrus selber auch. Das mussten sie lernen. Sie mussten verstehen, uns hat doch Gott einen besonderen Auftrag gegeben, auch als Volk Israel. Und dieser Auftrag bedingt bestimmte Vorschriften. Und wenn wir die jetzt benutzen, um eine Grenze zu ziehen und sagen, alle müssen so werden wie wir oder die gehören nicht dazu, dann verstehen wir das falsch. Es wäre falsch, diese Regeln, die ihnen galten, nicht zu beachten. Aber es ist auch falsch, wenn diese Regeln für alle verbindlich gemacht werden. Und das ist es, was ich denke, wenn ich diesen Gedanken überschrieben habe. Das Gesetz ist keine geschlossene Grenze. Was nicht heißt, es wäre nicht gültig. Nachdem Petrus das gesagt hat, oder noch während Petrus diese Worte redete, steht in Vers 44, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Sprachen redeten und Gott hoch priesen. Und da antwortet Petrus, kann denn jemand das Wasser verweigern, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Also ein großer Jubel bricht aus unter dieser Zuhörerschar. Endlich sind sie nicht mehr zweiter Klasse, endlich gehören sie dazu. Endlich ist die Tür offen für sie, große Freude. Petrus kann den letzten Satz gar nicht beenden, schon ist großer Jubel im Raum und Gott hat ihnen das Herz geöffnet. Und sie haben es verstanden und sie haben es angenommen und sie glauben es und loben. Was für eine wunderbare Erlösung ist das. Aber wichtig ist, was Petrus da feststellt. Er sagt, die den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Was heißt das? Was da mit den Römern passiert im Haus des Cornelius, ist genau das, was uns passiert ist. Und wann? Zu Pfingsten. Also Petrus erinnert sich an die Pfingsterfahrung. War es da nicht genauso? Der große Jubel, das Loben Gottes, die umliegenden, also die anderen Anwesenden oder die das erfahren haben, die sagen, wir hören sie die großen Taten Gottes preisen, wie es in Apostelgeschichte 2 steht. Also Loben Gottes in großer Freude. Sie haben erkannt und Petrus hat erkannt, dass hier das Pfingsten der römischen Leute passiert. Damals haben sie selbst den Geist empfangen und jetzt bekommen die den Heiligen Geist. Damals haben sie Gott gepriesen und von den großen Taten Gottes gesprochen und jetzt geschieht das hier im Haus des Cornelius. Petrus hätte ja auch sagen können, das kann doch gar nicht sein. Die sind doch Heiden. Und wenn die Heiden sind und nicht nach dem vollen Gesetz leben, so wie das die Juden verstanden haben, dann kann Gott die doch gar nicht annehmen. Und außerdem, hätte er denken können, kommt nicht der Heilige Geist eigentlich nach der Taufe? So war es nämlich meistens. Und die sind ja noch gar nicht getauft. Also, diese ganze Erfahrung des Cornelius und seiner Leute, das ist nicht Gottes Geist. So hätte er ja reagieren können. Macht er aber nicht. Weil Petrus sich daran erinnert, dass Jesus ja genauso angegriffen wurde. Wenn etwas Großes geschah, wenn Jesus etwas getan hat, was andere nicht konnten, zum Beispiel auch die Dämonen austreiben, da haben die Leute gesagt, oder einige Leute gesagt, das kann gar nicht Gott sein. Das kann er nicht sein, denn diese Leute sind ja nicht in Ordnung. Dass hier etwas geschieht, kann nur mit den Obersten der Teufel bewirkt werden. So haben Zeitgenossen Jesu reagiert, als etwas Großes geschah, was sie sich nicht einordnen können. Petrus hätte es ja auch so machen können. Macht er aber nicht, sondern er erkennt das Wirken Gottes, auch wenn das für ihn schwer einordnbar war. Wie können denn Menschen so etwas sagen? Das kann nicht von Gott sein. Ich kenne doch, wie Gott das macht. Und das kann doch nicht sein. Ja, was hier, das kann nicht Gott sein. Wie kann man sowas sagen? Das kann man doch nur dann sagen, wenn das Gesetz, so wie ich es verstehe, zur Vorschrift Gottes wird. Also lieber Gott, du musst dich nach dem halten, was wenigstens nach meiner Meinung dein Gesetz ist. Du musst dich an dein Wort halten, so wie ich es verstehe. Wenn wir so rangehen, also damit gewissermaßen Gott vorschreiben, was er darf und was er nicht darf, dann können wir so antworten, wie damals die Gegner Jesu reagiert haben. Aber damit würden wir uns ja über Gott erheben. Ist nicht er souverän und kann auch mal den Heiligen Geist vor der Taufe geben, obwohl es normalerweise nachher ist? Nein, Petrus erinnert sich in diesem Moment an Pfingsten. Und das, was ihm klar war, ist, wir haben den Heiligen Geist doch auch ganz unverdient empfangen. Wir waren doch auch nicht die, die alle Vorschriften bis ins Letzte erfüllt haben. Auch Petrus nicht. Der wusste doch ganz genau, wo er versagt hat. Und Gott hat ihm trotzdem den Heiligen Geist gegeben. Wir haben den Heiligen Geist unverdient empfangen. Und warum soll er dann nicht auch den Heiligen Geist den Römern geben? Bei uns war es Gottes Gnade. Und hier ist es auch Gottes Gnade. Und dann sagt Petrus, kann jemand ihnen die Taufe verweigern? Warum sagt er das so negativ? Weil er genau weiß, dass es genügend Leute gibt in seiner Gemeinde unter den Christen, die den Heiden die Taufe verweigert hätten. Und er wusste ganz genau, dass es großen Ärger geben wird. Und im Kapitel 11, gleich im nächsten, hören wir dann von dem Ärger, den Petrus gekriegt hat. Also, dass es Gläubige gab, die die Taufe verweigert hätten. Aber er konnte nicht anders, als Gottes Großzügigkeit, die er selbst erfahren hat, an die Heiden weiterzugeben. Und sind wir nicht da bei dem Auftrag, den er hat? Also Gott hat bestimmte Leute, die Apostel, denen Jesus begegnet ist, auserwählt, die Güte, die Gnade Gottes in Jesus den Menschen zu bringen. Dass Gott ihn zum Herrn erhoben hat und das wird angezeigt durch seine Auferstehung. Und das muss er verkündigen, das ist sein Auftrag. Das ist ja das Ziel der Sendung, das er bekommen hat, das gemeinsame Gotteslob, sowohl bei Juden als auch bei Heiden. Das hatte er gelernt, er hat verstanden, was Gott uns beauftragt hat. Das ist es, was wir zu tun haben. Und das ist vielleicht auch anders als andere. Und das bedingt bei uns auch anderes Handeln als bei anderen. Das ist nicht etwa, dass wir jetzt bestimmte Dinge Gottes nicht mehr beachten sollen, sondern wir erkennen, das Gesetz ist nicht eine geschlossene Grenze, wo man sagt, bis hierher und dann ist alles für alle gleich, sondern dass es da Unterschiede gibt, sodass Gott die einen annehmen kann und die anderen auch annehmen kann. So gibt es also ein großes Fest am Ende dieser Begebenheit. Und da, weil so ein großes Fest nicht gleich zu Ende sein kann, bitten Sie ihn, noch ein paar Tage da zu bleiben. Hat er bestimmt auch gern gemacht. Ich möchte auf Paulus verweisen, der es später so formuliert hat. Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet. Hat ja Petrus auch gesagt, Frieden verkündet. Und zwar euch, die ihr fern wart, und denen, die nahe waren. Ich würde hinzufügen, euch Hinzugetauften und euch Adventistenkindern. Denn durch ihn haben wir alle beide, wir, die wir in dieser Tradition aufgewachsen sind und andere, die aus einer anderen Tradition zu uns kommen, haben wir alle in einem Geist den Zugang zum Vater, weil es eben nicht diese geschlossene Grenze gibt. So seid ihr nun nicht mehr Fremde, oder Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, jeder auf seine Weise. Ich möchte gerne diesen Gedanken fortsetzen, indem ich heute Nachmittag über Paulus versuche zu zeigen, wie er mit dieser Frage umgegangen ist, mit dem Gesetz. Das hat also in den frühen Christenheiten sehr viel Spannungen und Schwierigkeiten bedeutet. Und er hat auch klare Regeln gezeigt, worauf es ankommt. Aber für uns können wir hier aus dem Bericht des Lukas in der Apostelgeschichte 10 entnehmen, dass das Gesetz Gottes eine Ordnung ist, die auch für verschiedene Menschen Verschiedenes bedeuten kann, je nachdem, was jemand für einen Auftrag hat. Und für Israel hat es einen bestimmten Auftrag gegeben und deswegen gab es für sie Vorschriften, die ein anderes Volk, wie zum Beispiel die Römer hier, nicht beachten mussten. Und es kann nur für uns einen Auftrag geben, als Adventisten, der für uns gilt und wichtig ist und eine Verleugnung der Ordnung Gottes wäre, wenn wir es nicht beachten, was aber nicht heißen muss, dass alle das so machen müssen, wenn es mit unserem Auftrag zu tun hat. Es muss also Gesetz und Auftrag miteinander verbunden gesehen werden und nicht so einfach, dass man sagt, ist wie ein Naturgesetz, gilt für alle, fertig. Ja? Das mussten die damals lernen und ich denke, das hilft uns auch zu verstehen, warum wir manche Vorschriften nicht machen, die den Juden galten. Und das hilft uns auch zu verstehen, warum es manchmal vielleicht auch eine Möglichkeit von Gott gibt, Menschen anzunehmen, wo wir als Menschen, wenn wir unseren eigenen Blick für universal halten, meinten, da wäre doch eine Grenze. Ich freue mich darauf, mit euch ins Gespräch zu kommen. Gott segne uns, wenn wir darüber nachdenken. Amen.